sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Danke.
Ich
weiß auch nicht, ja. Kann ich klagen, mein Anwalt ist krank. Mir geht's gut. Das ist, glaube ich, heute das erste Mal, dass ich in Jogginghosen podcaste. Merkst du das eigentlich?
An deiner die Dad-Jokes sitzen noch lockerer als sonst.
Ja, und auch sonst, also an so einer gewissen Verkommenheit vielleicht meiner Argumentation, das wird sich im Laufe des Podcasts herausstellen.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es echt das erste Mal ist, dass du in Jogginghose podcastest. Ist es sonst eher eine Schlafanzughose oder ziehst du dich wirklich, bevor wir podcasten, ziehst du dir so eine richtige Hose mit Gürtel an und Schuhe?
Entschuldigung, ja. Nee, also ich komme heute Morgen tatsächlich vom Sport und habe, ich weiß auch nicht, ich dusche da extrem ungerne.
Ja.
Und mache das dann zu Hause und um auch möglichst mich in dem, in der Umkleide nicht so lange aufhalten zu müssen, ziehe ich mir dann halt irgendwie, wenn ich mir ein frisches T-Shirt angezogen habe, eine Jogginghose an. Und heute habe ich irgendwie so gedacht, ach, irgendwie ist voll angenehm mit der Jogginghose hier so.
Machst du Kraftsport? Was für einen Sport machst du? Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit, Till? Wir kennen uns ja gar nicht so gut. Machst du Kraftsport? Machst du Rückenfit? Machst du Pilates im Fitti? Was genau machst du? Wie trainierst du deinen Body?
Also um den Körper für unsere HörerInnen und für meine LeserInnen in der Form zu halten, damit ich auch weiterhin nicht ausfalle und Resultate abliefern kann, habe ich vor längerer Zeit, nämlich vor 8 Tagen, angefangen, Kraftsport zu machen.
Oh wow, und wie findest du?
Ich habe es tatsächlich, was ist so ein typisch Story of my life, ich habe es bis vor ungefähr, ich habe neulich darüber nachgedacht, ich war schon mal in diesem Turnverein Mitglied und zwar bis vor 12 Jahren, wo ich wirklich einige Jahre lang mit Riesenbegeisterung so Kraftsport gemacht habe, weil ich mich irgendwie gut gefühlt habe danach und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen aufgehört habe. Nicht mehr hingegangen bin. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Depressionssymptom oder einfach Charaktermerkmal ist. Also wirklich so von einem Tag auf den anderen war ich jemand, der nicht mehr hingeht. Und dann bin ich 12 Jahre nicht hingegangen, habe, glaube ich, vor 5 Jahren gekündigt.
Ja, Klassiko.
Und jetzt war ich, und ich habe seit letzten Juni, da haben irgendwie meine Kinder gesagt, Mensch, Papa, wir können alle einen Familientarif machen. Dieser Turnverein hat irgendwie einen guten Geräteraum und alles. Und dann bin ich mit meiner Tochter und meinem Sohn letzten Juni 2023 eingetreten. War dreimal da, fand es total toll und bin dann 1,5 Jahre nicht mehr hingegangen. Hat mir gereicht, dass ich wusste, es ist total toll. Und irgendwie jetzt vor 10 Tagen haben meine Kinder gesagt, willst du nicht mal wieder da hingehen? Und dann habe ich mir so eine Trainerstunde gebucht, so eine Einführungsstunde. Warte, war mir ein bisschen unangenehm, nach 1,5 Jahren die Einführungsstunde zu nehmen. Aber mein Gott. Ich bin definitiv kein Sporttyp, wollte ich eigentlich mit dem sagen. Aber plötzlich, manchmal flammt es so auf. Und wenn ich dann da bin, macht es mir total Spaß. Du machst aber auch seit einiger Zeit Kraftsport, oder?
Ja,
das ist grauenvoll.
Ja,
was ist das für ein schrecklicher Podcast geworden?
Ja, das ist sportlich und bodenständig. Ich mache seit Anfang des Jahres mache ich auch Kraftsport in so einem Frauenfitnessstudio.
Auch ist und, wirklich geprahlt, okay. Ja.
Und ich finde es eigentlich, also sagen wir so, ich bin auch kein Sporttyp. Ich kann nicht behaupten, dass mir das Spaß macht, aber es quält mich nicht so besonders und ich schaffe es fast immer 2-mal die Woche irgendwie dahin zu gehen. Das Tolle daran ist, es ist halt ein Frauenfitnessstudio, das heißt nicht so Pumpertypen.
Ja.
Und da sind ganz viele so ältere Ladies, die ich toll finde. Also die kommen da halt so angerollert mit ihrem Hacken Porsche und dann ziehen die sich halt ihren Sportdress an und dann machen die richtig hartes Hanteltraining und die haben richtig krasse Hardbodies, ey. Mhm. Und einer hat mich auch mal angepöbelt. Da dachte ich kurz, Entschuldigung,
jetzt
mal, ich gehe extra. Ja, nee, ich dachte, ich gehe extra halt in so ein liebes Frauenfitnessstudio, um nicht irgendwie von irgendwelchen Pumpern angemacht zu werden, dass ich irgendwas falsch mache oder mich irgendwo nicht schnell genug wieder wegbewege oder irgendein Gerät nicht freigebe. Nee, ich sitze an der Beinpresse und mache da brav meine Beine. Und da kommt so eine bestimmt, ich würde mal sagen, 80-jährige Best-Agerin mit so einem reschen, grauen Kurzerschnitt und sagt, jetzt mal nicht einschlafen hier.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, und zwar während ich die Übung mache, also ich kann das ja verstehen, wenn man da nur so rumsitzt auf den Geräten und die blockiert, aber sie wollte gar nicht aufs Gerät, sie ist vorbeigelaufen und hat gesagt, jetzt mal nicht einschlafen hier. Und da dachte ich, okay, das mit mir reicht's. Aber ich gehe trotzdem hin und manchmal sehe ich sie dann noch und ich warte echt, ich habe schon so mehrere so Comeback-Sprüche irgendwie vorbereitet, wenn ihr mir noch einmal dumm kommt, gibt's richtig auf die Fresse verbal. Ja,
kannst du sie nicht zu so einem Faustkampf oder so? Ich weiß nicht, wie das im
Da gibt es keine Räumlichkeiten für. Ah, okay. Es gibt eine Stretching-Area, aber es gibt keine Faustkampf-Area, wo ich das ausleben könnte, dieses Bedürfnis, immer so richtig die Fresse zu polieren. Weil das möchte man nicht beim Sport sich von einer 80-Jährigen irgendwie anpumpen lassen. Also es macht auch, irgendwie es motiviert mich auf eine Art auch, weil ich möchte jetzt richtig so eine Bärin werden.
Jetzt auch so eine 80-Jährige werden, die andere
ja, die 45-jährige Frauen zurechtweist.
Ja. Die hast ja noch 35 Jahre. Ja. Sag mal, aber das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Ich würde das abbuchen unter Hashtag NoFilter.
Ja, total.
Es ist leider wirklich, ich habe ja einfach dieses Phänomen, ich beobachte es ja, ich bin ja näher an 80 als du, ich beobachte es ja an mir schon, dass diese zivilisatorische Schwelle, Gedanken nicht auszusprechen, dass die immer weiter absinkt, je älter man wird.
Aber weißt du, was ist?
Es geht einfach nicht. Oh mein Gott, ich krieg richtig Beklemmung, wenn ich das höre.
Oh Mann, ja, es tut mir leid. Ich werde dich darauf hinweisen, wenn du soweit bist. Aber weißt du, was mich am meisten genervt hat? War halt, dass sie auch so Unrecht hatte. Weil man muss die Übung ja langsam durchführen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich nehme so meine Kopfhörer raus und frage nochmal so, was? Und sie so, ja, jetzt mal nicht einschlafen hier. Und wie ich so ansetze zu sagen, man muss diese Übung langsam durchführen, damit sie effektiv ist und mich gerade noch so stoppen konnte, weil ich meine, man möchte ja nicht wirklich irgendwie in so einen produktiven, argumentativen Austausch eintreten mit so einer Mobberin, sondern man möchte ihr eigentlich sofort eine zentrieren.
Ja, das Komische ist, das sind diese kulturellen Unterschiede. Wenn dir das in Hamburg im Altona-Turnverein passieren würde, in der gleichen Alters- und Konstellation, dann würde das bedeuten, ach hallo, ich habe dich ja jetzt schon häufiger hier gesehen, wollen wir Freunde werden?
Bisschen Klönschnack an der Beinpresse.
Na, so halt so dieses norddeutsch gefrotzelte, so dieses, das wäre wirklich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie satirisch oder so, es wäre hier wirklich, und ich habe mich auch bis heute nicht daran gewöhnt, es wäre hier wirklich so eine Aufforderung, guck mal, und nächstes Mal machst du bei mir einen Spruch und dann geht es immer so hin und her und irgendwann sind wir unzertrennlich.
Ja, nee, so läuft das hin. Das ist ein anderes Pflaster hier in Berlin.
Ja, aber das ist, wir reden heute über das Thema Freundschaft und ich finde, ja, das ist
geil, dass wir gleich mit der Gewalt loslegen bei diesem wholesome Thema.
Ja, aber wie wholesome ist das Thema wirklich? Und zweitens, eine der schwierigen Sachen ist ja genau, finde ich, zu beschreiben. Ich springe jetzt gleich hier, um mal in den Fitness-Metaphern zu bleiben, mit dem nackten Arsch mitten ins Thema rein. Wie baut man so eine Freundschaft auf? Offenbar bei dir nicht, indem man dich auf diese Art und Weise an.
Nee, stehe ich nicht so drauf.
Hab mir vorgenommen, nicht nochmal das Wort frotzeln zu sagen. Pass auf, ich habe heute tatsächlich, als ich dann aus dem Turnverein kam, mein Fahrrad abgeschlossen habe, hatte sich an den gleichen Fahrradständer die Besitzerin oder der Besitzer einer cremefarbenen, auf Retro gemachten Breitreifen-Gazelle angeschlossen. Und da ich mich so ein bisschen bücken musste, um mein Fahrrad abzuschließen, konnte ich sehen, dass die Gazelle am Rahmen in deutlich, also so für die Fahrerin oder den Fahrer immer sichtbar, eine extrem große Metallplakette ab Werk angebracht hatte, in so einer typischen auch so Holland-Fahrrad-Fake-Retro-Optik und so weiter. Mhm. Also wirklich so 30 Zentimeter hoch und auch so mit so einem Gazellenbild und mit so typischer Hipster-Retro-Optik und so weiter. Und da stand im Ernst ein sehr guter Schreibtipp drauf. Was sagst du dazu?
Oh, hau raus.
Da stand nämlich, do not look back, you are not going that way.
Für etwas, was sich im Straßenverkehr bewegt.
Danke.
Das ist eine schwierige Angelegenheit.
Ich finde, es ist wirklich der beste, also für mich, das habe ich auch schon mehrfach in anderen und weniger präzisen Worten versucht zu sagen. Es ist der beste Schreibtipp, den es gibt. Nach vorne schauen, nicht nach hinten, denn du willst nicht nach hinten.
Ja.
Aber ich habe auch gesagt, Alter, was? Also beim... Und es ist wirklich.
Vor allem, ich mein, ey, ist es nicht Leibe? Also, ich meine, könnte man, Gatz, wenn ich jetzt irgendwie mich weigere, mal so einen Schulterblick zu machen, weil die Firma Gazelle mir das davon abrät und ich deswegen in einen Unfall gerate, kann ich auf Schadensersatz verklagen? Ich meine, in den USA wäre man sofort Milliardär wahrscheinlich.
Ich finde es wirklich. Ich finde es wirklich auch so wahnsinnig lustig, weil wenn man beim Fahrradfahren wirklich irgendwas ab und zu machen muss und auch üben muss als Kind, ist es ja wirklich mal so ein bisschen nach hinten zu gucken. Es sei denn, man wird so, ich schwöre, dass diese 80-Jährige, sorry, ist jetzt nicht ageistic gemeint, ja, dass diese 80-Jährige zum Beispiel, die dich da angepöbelt hat, dass die so Fahrradlenker Rückspiegel, die so leicht nach unten gehen am Fahrrad hatte, aber das ist wirklich für mich so ein Best-Ager-Kampfradler-Utensil und wenn man das nicht möchte, dann muss man ab und zu auch mal zurückschauen.
Ja, oder man muss halt flexibel genug bleiben, die Nackenmuskulatur flexibel halten.
Genau.
Und ab und zu zurückschauen.
Aber nach wie vor finde ich wirklich einer der besten, also für mich wirklich so gerade beim ersten Entwurf einfach nur nach vorne schreiben und nicht in den Rückspiegel und sich vor allem auch nicht umdrehen, weil das, und das finde ich, da macht es halt total Sinn. Und so hat es nicht mal Stephen King in seinem Buch formuliert, wo er das genauso sagt, immer nach vorne schreiben, aber dieser Gedanke, du musst gar nicht nach zurückgucken, weil du willst da ja gar nicht hin. Du willst ja nach vorne. Finde ich irgendwie total gut.
Ja, das stimmt. Aber ich dachte, jetzt kommt noch so eine geile Überleitung zum Thema Freundschaft. Kann es sein, dass wir irgendwie versuchen, uns um das Thema Freundschaft herumzureden? Ist das ein schwieriges Thema? Es ist ein Thema, das unsere Hörerin Sarah von Lüttichau vorgeschlagen hat über Instagram, die gerade an ihrem Debütroman schreibt und uns zuhört. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und die hat uns gebeten, dass wir mal über Freundschaft sprechen sollen. Freundschaft als Motiv im Roman, aber auch Freundschaft im Literaturbetrieb. Und das machen wir jetzt.
Schlussensport. Lass uns vor allem erstmal über Freundschaft als Motiv im Roman schreiben. Welche Rolle spielt es bei dir und wie gehst du damit um?
Ich finde, Freundschaft im Roman sind eigentlich immer die besseren Liebesgeschichten. Ich tue mich ein bisschen schwer mit so Love-Story-Plots. Also ich bin nicht so gut darin, so Love-Interests und sowas einzubauen und dann eine richtig gute Verliebtheitsgeschichte zu schreiben.
Ja.
Ich lese es auch gar nicht so gerne. Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt kein Literaturbeispiel, aber ein Serienbeispiel. Ich weiß nicht, hast du diese gerade sehr beliebte Netflix-Serie Nobody Wants This gesehen zufällig?
Nein.
Das ist eine Serie, in der eine bekannte Sex-Podcasterin sich in einen Rabbi verliebt und die Serie ist ziemlich beknackt, ehrlich gesagt. Also man guckt die so weg, ist ganz nett. Aber diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ist ehrlich gesagt total beknackt. Ich finde auch, dass die beiden Schauspieler überhaupt keine Chemistry miteinander haben und kein Mensch rafft, was die eigentlich wirklich voneinander wollen. Also warum die verliebt sein sollen, das erschließt sich eigentlich die ganze Zeit nicht. Es gibt aber so einen Zeitplot, nämlich die Geschwister der beiden, also die ihre Schwester und sein Bruder, die freunden sich an und buchstabieren so ein bisschen aus, wie das funktionieren kann, dass Männer und Frauen einfach nur Freunde sind, was natürlich auch mit sehr vielen Klischees beladen ist und er kann es erstmal seiner Ehefrau nicht sagen und so weiter, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist trotz dieser Klischees die deutlich interessantere Geschichte, wie die beiden das sozusagen austarieren. und ergibt viel mehr Sinn und ist viel glaubhafter als diese beknackte Love Story. Und so geht es mir ganz oft beim Schreiben und auch beim Lesen, ehrlich gesagt, beim Thema Freundschaft versus Liebesgeschichte. Wie geht's dir damit?
Ja, ich gebe dir recht. Also ich finde zum Beispiel, dass das, weil du jetzt gerade von Fernsehserien sprichst, die letzte Fernsehserie, die ich geguckt habe vor 8 Jahren, Crazy Ex-Girlfriend, ist ja tatsächlich auch so eine Geschichte, wo über 4 Staffeln scheinbar die Geschichte einer gescheiterten oder niemals stattgefundenen Beziehung erzählt wird. Aber in Wahrheit ist es eigentlich die Geschichte, wie die Hauptfigur sich mit allen möglichen Menschen, die durch Zufall in ihren Orbit kommen, anfreundet und manchmal auch gegen jede Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel mit der aktuellen Freundin des Mannes, in denen sie total irrationalerweise verliebt ist und so weiter. Und ich gebe dir recht, dass es eigentlich der schönere, dass es eigentlich sozusagen das schönere Motiv und auch das interessantere Motiv ist, weil eben die Liebesgeschichte letztendlich auf immer ganz ähnliche Art und Weise erzählt wird. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass zum Beispiel, also dass oft beim Erzählen von Freundschaften im Grunde genommen auf die gleichen Motive und auf die gleichen Mechanismen und auf die gleichen Tricks zurückgegriffen wird, als wenn Liebesgeschichten erzählt werden. Ich finde, dass oft geschummelt wird.
Was meinst du damit?
Ich habe zum Beispiel nochmal, also ich habe über Freundschaftsromane, die ich gelesen habe, nachgedacht und mir ist natürlich als erstes meine geniale Freundin von Elena Ferrante, das ich werde es jetzt nicht nochmal italienisch aussprechen, das möchte ich uns nicht zumuten.
Ich bin kurz zusammengezuckt.
Ja, danke. Und ich habe dann so gedacht, diese ganze Freundschaftsgeschichte, ich habe das diese 4 Bücher wahnsinnig ungern zwanghaft gelesen, aber mit großer Begeisterung. Und ich halte es, obwohl es ja inzwischen so einen Backlash gegeben hat, ich finde nach wie vor, dass es außerordentlich gute Romane sind. Aber ich finde zum Beispiel nicht, dass es eine gute Freundschaftsgeschichte ist, weil diese Freundschaft, ja genau, und das ist aber ganz typisch, finde ich, diese Freundschaft ist ganz liebevoll und sinnvoll erzählt, als die beiden kleine Mädchen sind, weil sie so, es gibt da so ein chaotisches Element, erstens, wie sie so zusammengewürfelt werden durch räumliche Nähe und dann auch so dieses irrationale Verhalten, dass sie dann gemeinsam ihre Puppen da in dieses dunkle Kellerloch sozusagen fallen lassen. Und das hat alles sowas, so entstehen Freundschaften zwischen Kindern und es ist so, fühlen sich, finde ich, schon auch wenn ich als Junge natürlich anders aufgewachsen bin, ich erinnere mich, dass Freundschaften sich im Grundschulalter so angefühlt haben, aber später in letztendlich 80-90% dieser 4 Bände ist es eine Frauenfreundschaft, die dann genauso schicksalhaft irgendwie erzählt wird, weiß ich nicht, wie Heathcliff und Kathy in Sturmhöhe. Also es ist wirklich so 2 Menschen, die nicht voneinander lassen können. Und außerdem wird die ganze Zeit diese Freundschaft, also es ist ja wirklich das totale Anti-Bechtel-Test-Buch. Nur über deine, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Nino. Ja, es ist eine Frauenfreundschaft, angeblich immer nur als Konkurrenz funktioniert und die Konkurrenz meistens sich um einen Mann dreht. Das hat mich daran auch irgendwie fasziniert und gleichzeitig abgestoßen. Ich finde auch nicht, dass es eine gute Freundschaftsgeschichte ist. Ich finde aber interessant, dass es offensichtlich nicht genug Geschichten über Frauenfreundschaften gibt, sodass das irgendwie so eine Lücke gefüllt hat und auch der Eindruck entstanden ist, endlich schreibt mal jemand was über Frauenfreundschaften.
Ja, und ich würde auch sagen, genau, dass es eine relativ typische Freundschaftsgeschichte deshalb ist. Und Männerfreundschaftsgeschichten werden im Grunde genommen ganz oft auch immer über dieses Konkurrenzding erzählt, wo du dann natürlich, das ist so dieses Grauenvolle, finde ich, dieses Grauenvolle am Erzählen im Grunde genommen, dass du immer gezwungen bist, Konflikte zu konstruieren, damit dieses Prinzip Plot halt einfach weiter funktioniert und wie konstruierst du Konflikte zwischen Freunden oder zwischen Freundinnen, indem du halt irgendwie dann, dass es um Konkurrenz geht. Und bei Männern ist es ganz oft so, dass es ja so ein geteiltes Geheimnis in der Vergangenheit gibt und dass sie sich irgendwie so aneinander schuldig gemacht haben. Mhm. Ich weiß, dass es vor 20 Jahren ungefähr, sorry, ich lese auch nicht mehr so viel aktuelle Literatur. Da gab es zwei Männerfreundschaftsromane, die super populär waren. Das eine war Shandor Mardoy Glut und das andere war Am Hang von einem Autor, mit einem deutschen Autor, Schweizer, Österreicher Autor. I'm sorry, ich habe gerade den Namen vergessen, steht in den Shownotes. Und es sind so Männer, die sich austauschen, die einander irgendwie so ein Bekenntnis machen. Und es geht aber eigentlich um so eine Schuld oder ein Vergehen in der Vergangenheit. Also auch
geht
sowas.
Geht sich beides mal auch irgendwie am Ende um eine Frau?
Ja. Es geht auch immer um eine, weil dann gibt es irgendwie auch kein anderes Vehikel, worum kein anderen, jetzt wirklich im Plot-Sinne überspitzt, aber schon auch politisch so gemeinten, es gibt keinen anderen Gegenstand, um den Männer dann irgendwie gekämpft haben können, als natürlich doch irgendeine Frau, die im Text auch vergleichsweise blass bleibt, weil sie ist eigentlich eine Platzhalterin. Und das ist so, ja genau, also das, ich finde es super, super, super oft sehr unbefriedigend. Und wie hast du deine Freundschaften erzählt? In deinen, wie hast du, bitte erklär es mir, wie geht das? Wie hast du es gemacht? Frau Schröder, wie haben Sie das gemacht?
Ich glaube auch, da ich meine eigenen Freundschaften auch eigentlich nicht so als Konkurrenzgeschichten empfinden möchte.
Außer wir.
Außer, ja, klar, in einem ewigen, ständigen Wettstreit um Redezeit in unserem eigenen Podcast. Hast du das Gefühl, wir stehen in, da möchten wir jetzt nicht hin?
Nee, okay. Finde ich nicht. Naja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch, wir können das ja gerne einschieben, weil
also ich glaube, wenn ich dieses Gefühl hätte, dass wir die ganze Zeit miteinander konkurrieren, das fände ich, dann wären wir nicht so gut befreundet.
Wollte ich auch gerade sagen, ja, genau. Ja. Das ist, ja, das, entschuldige, das finde ich genau das Unrealistische, weil was sind das eigentlich für Freundschaften? Da werden ja nur toxische Zufallsbeziehungen beschrieben.
Ja,
sorry.
Eigentlich schon. Also ich finde es, es gibt ja auch dieses andere Ideal, das, also glaube ich, aber auch vor allem in Männerfreundschaften erzählt werden, diese totale Hingabe, ne? Also hier Frodo und sein Kumpan, wo es nur darum geht, sozusagen dem Freund zu dienen und dafür zu sorgen, dass er irgendwie gut durch seinen Quest kommt und so weiter. Vielleicht so ein schillersches Ideal. Das gibt's ja auch.
Wow.
Ja, oder? Ist doch so.
Ich bin das erste Mal, dass hier wirklich auf klassische deutsche Literatur zurückgegriffen worden ist. Und da musste ich einfach mich kurz ich habe mich gleich auch ein bisschen gerade hingesetzt. Entschuldige, bitte sprich weiter.
Ja, jedenfalls, also ich mag keine Konkurrenz. Ich finde dieses irgendwie Freundschaft quasi nur um der, also wenn Freundschaft so total romantisiert wird, finde ich irgendwie auch Quatsch. Ich finde es schön bei den Freundschaften in meinen Romanen, wenn das Leute sind, denen es leicht fällt, Zeit miteinander zu verbringen und die aber gleichzeitig sehr unterschiedliche Sachen aneinander zum Klingen bringen. Also die sich nicht zu ähnlich sind.
Alter, ich brech zusammen. Kannst du mal ein bisschen konkreter werden, bitte? Kannst du mal ein paar Namen nennen? Und
Also Hannah und Ruby sind die beiden Freundinnen in meinen Büchern, beziehungsweise in dem ersten Buch und jetzt auch in dem dritten Buch. Kommt Ruby auch wieder vor.
Oh, wie schön, da freue ich mich. Siehst du, und da freue ich mich auch gleich.
Ja, die werden Freundinnen auch ein bisschen durch den Zufall und die sind sehr unterschiedlich. Und die Freundschaft mit Ruby hilft Hannah, weil Ruby so anders ist als sie, nämlich viele Sachen irgendwie ein bisschen leichter nimmt und Hannah halt so eine Grüblerin ist. Und gleichzeitig, glaube ich, für Ruby Hannah halt so was Beruhigendes und Stabiles hat. Und diese Freundschaft wird jetzt aber im neuen Buch, an dem ich gerade schreibe, ein bisschen auf die Probe gestellt, weil sich was verändert in Rubis und Hannas Leben, über das ich jetzt noch nicht so viel reden kann. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn so eine Freundschaft sich liebevoll, aber gleichzeitig auch ein bisschen herausfordernd anfühlt.
Mhm. Ich finde das total interessant, also auch wie ich gerade darauf reagiert habe. Das ist, glaube ich, auch eine praktische Sache, die ich jetzt ganz kurz einfügen kann. Es ist einfach so eine Leseerfahrung, dass man sich als Leserin, wir haben auch schon mal über die heimliche Hauptfigur gesprochen, also diese Figur, die so die Lieblingsfigur von vielen LeserInnen dann wird oder die auch vielleicht, wo man als Autorin gar nicht so klar war. Also du hast sicherlich das Buch, unterstelle ich dir jetzt mal, junge Frau, nicht angefangen mit dem Gedanken, ah, und dann ab Seite 200 werde ich noch eine richtig coole Freundinnenfigur einfügen, die ganz wichtig, sondern sowas ergibt sich vielleicht eher ein bisschen.
Ja, das hat sich total ergeben, aber tatsächlich mit bei dem, weil ich das Gefühl hatte, okay, Hannah braucht mal eine Freundin. Die ist die ganze Zeit, kreist die immer nur um diesen komischen Typen von dem Klaas, irgendwie, das muss irgendwie enden. Aber die braucht jetzt mal was Schönes, Leichtes, Beflügelndes in ihrem Leben, was sie leicht macht, leichter macht.
Genau da dockt man dann als Leserin bewusst oder instinktiv, emotional an. Und darum werden diese Figuren so wichtig. Und das finde ich auch, dass das Schreiben einem genau in dem Moment, wo einem klar wird, die Figur braucht noch eine Freundin oder diese Freundschaft ist eigentlich wichtig, das macht das Schreiben tatsächlich, finde ich, auch leichter, weil es eine Leichtigkeit und eine andere Art von Austausch und so weiter reinbringt. Es ist zum Beispiel in Danowski-Romanen so, ich wollte ja eigentlich nach dem ersten Band Adams Freund Finzi sterben lassen, weil ich dachte, es ist irgendwie normal, dass immer eine der Hauptfiguren dann stirbt.
Oh Alter, ey, ich wäre so sauer gewesen, wenn du das gemacht hättest.
Ich habe das dann ja auch erst bei den Lesungen gemerkt, wo Leute dann, weil es endet mit einem Cliffhanger und ich habe dann erst bei den Lesungen gemerkt, dass Leute sagen, das kann jetzt aber nicht sein, dass der tot ist und so weiter. Und ich so, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, Moment mal, das ist erstens unnötig grausam und lazy. Und dann wurde mir auch so klar, das ist, der war dann irgendwie auch so eine heimliche Hauptfigur so ein bisschen, weil man als Leserin gerne Anschluss an so eine Freundin, es ist, finde ich, das schönste Stellvertretergefühl auch. Mir fällt es auch schwerer, mich in so eine Liebesgeschichte rein zu sehnsüchteln, aber ich liebe auch wirklich so schöne Freundschaftsgeschichten. Also ich habe zum Beispiel jetzt, es tut mir leid, dass ich immer mal wieder von Muriel Spark erzähle und ich erwarte auch nicht von dir, dass du die Bücher jemals irgendwie liest, zumindest eins oder zwei. Aber ich muss schon sagen, dass ich es von den HörerInnen erwarte. Und da habe ich auch gerade, also bin jetzt so fast fertig mit dem Lesen aller 22 Romane und bin jetzt so in den 70er, frühen 80er Jahren angekommen. Und da gibt es zwei Romane, die in der englischen Nachkriegszeit spielen. Und es gibt beide Male, der eine Roman heißt auf Englisch Far Cry from Kensington, auf Deutsch logischerweise Ich bin Mrs. Hawkins. Mhm. Und Mrs. Hawkins ist die Hauptfigur, eine Erzählerin, die unmittelbar nach dem Krieg in so einem Lodginghaus wohnt. Und die hat so eine ganz, also wohnen lauter so Leute zur Untermiete bei so einer 10, 15 Jahre älteren Frau und sie ist irgendwie mit dieser Vermieterin, das ist so eine ganz unangestrengte, fürsorgliche Freundschaft, die einfach nur, weil sie für die Ich-Erzählerin selbstverständlich ist, also diese Sympathie muss irgendwie nicht begründet werden und entsteht dann, wird im Laufe dieser 200 Seiten aber immer wieder gezeigt und dann auch durch Handlungen, die unterstützen sich dann gegenseitig. Und ich habe gemerkt, dass mir das ein viel wichtigeres, schöneres Gefühl vermittelt als die romantischen Verwicklungen in dem Buch oder als die komische Verschwörungsgeschichte und so weiter. Es ist einfach was besonders Wertvolles.
Ja, was ich total spannend fand bei der LeserInnen-Rezeption von Junge Frau, dass viele dachten, dass Hannah und Ruby, dass die ein Paar werden. Also, dass das eine Liebesgeschichte wird. Und das hatte ich überhaupt gar nicht. Und viele waren dann so, oh, wie schön, noch so eine kleine queere Love Story und so. Und das habe ich gar nicht, das war ehrlich gesagt überhaupt gar nicht meine Intention. Also, ich habe das nicht gesehen und auch nicht mit diesem Blick darauf geschrieben. Fand es interessant, dass viele das dachten. Aber am Ende ist vielleicht jede Freundschaft ja auch eine Art auch eine Liebesbeziehung. Aber ich fand es interessant, dass das so, dass das da reingedeutet wurde.
Das stimmt. Ja, es ist irgendwie, also ich finde, es ist schön,
Du sprichst Italienisch aus, Till.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sollte heute aufhören, versuchen, eigentlich ist auch meine Philosophie, alles Deutsch auszusprechen, um mich im Podcast nicht lächerlich zu machen. Ich finde es schön, eine queere Love Story zu haben, aber es ist komisch, dass man so dieses Bedürfnis und diese, also ich glaube, es ist eher eine Erwartung einfach, dass man, ja, dass
am Ende irgendwie die Liebe stehen, also so eine.
Genau. Ja. Ja, das stimmt.
Haben das Leute, du hast ja in die
Architektin. Bei Finzi und Danowski haben Leute das nicht erwartet.
Nicht gedacht. Nee, die hat, das ist auch irgendwie nicht der Vibe. Aber du hast ja zum Beispiel in die Architektin, hat Otto, ja, findet ja eine ganze Menge Freundinnen und Freunde. Und mit seinem Freund Jürgen heißt er, ne?
Mhm. Jürgen. Schläft er immer in einem Bett.
Schläft er immer in einem Bett. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich als irgendwie sexuell gelesen. Dass da irgendwie was läuft zwischen den beiden, aber sondern einfach als so eine körperliche, liebevolle Freundschaft. Oder ja, da Leute sich gefragt, was ist denn da los?
Also nicht mir gegenüber. Es gab tatsächlich mal so ein bisschen so eine Frage aus dem Lektorat, die ich aber auch nicht so richtig dann beantwortet habe. Für mich sind das definitiv, es sind halt beides, es sind junge Männer, die aber im Grunde genommen, die sind beide so um 19, 20, das sind halt Kinder. Und die finden es einfach total schön. Also es sind Kinder, die beide aus kaputten Familien kommen oder im weitesten Sinne entweder metaphorisch oder tatsächlich unbehaust sind. Und die finden es dann halt irgendwie schön, zusammen im Bett zu liegen und sich zu unterhalten und Käsestullen zu essen. Und da, ja, ich weiß auch nicht, also ich habe darüber dann auch überhaupt nicht nachgedacht und habe das auch so ein bisschen als so eine Freundschaftsutopie, also ja, ich habe es am Ende auch missbraucht, weil es dann zwischen den, also aus Plotgründen, weil es dann zwischen den beiden auch zu so einem Zerwürfnis kommt, was einfach für den Plot wichtig ist. Und ich muss leider sagen, da ist irgendwie nervt mich das auch. Ich will das nicht in Frage stellen, dass ich das gemacht habe. Aber irgendwie denke ich immer, warum muss es immer alles so sein?
Wie, warum muss es immer Zerwürfnisse geben, oder?
Ja, genau. Und warum brauchen wir immer diese komischen... Ich erzähle gleich noch was anderes dazu. Warum brauchen wir immer diese komischen Plot... diese vertrauten Plotpoints irgendwie? Aber ich wollte das auch unbedingt gerne machen, weil mir ganz klar war, das Buch Treue Seelen, was ich vorher geschrieben habe, hatte, glaube ich, echt eine ganz schöne Abgründigkeit und auch eine ganz schöne Düsternis dadurch, dass die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur Achim, keinerlei Freund hat und keine Freundin hat. Und es gibt tatsächlich so, es gibt ganz viele Leute, die ihm so Freundschaftsangebote machen. Also eigentlich gäbe es die Möglichkeit, selbst sein Chef öffnet sich ihm irgendwie so in der Bundesanstalt für Materialprüfung. Und da gibt es so eine junge Ex-Punkerin, die irgendwie auch, wo die nett zu ihm ist. Der einzige Moment ist, wo der Mann, der Frau, mit der Achim was hat, die einzige Nähe mit einem anderen Menschen entsteht im Grunde genommen, die nicht romantisch ist, entsteht, als der ihn mit auf dem Motorrad nimmt, weil sie sich mal aussprechen soll und Achim nicht weiß, ob der ihn auf dem Motorrad eigentlich irgendwie zu Tode fahren will oder nicht oder ob er ihm nur Angst machen will. Also das ist auch fast wie so eine Anti-Freundschaft, aber auch so eine Nähe. Und ansonsten ist Achim halt wirklich komplett alleine.
Alter, es fällt mir jetzt erst auf, du hast total recht. Aber ich glaube, es ist mir deswegen nicht aufgefallen, weil ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele, vor allem Männer, die genauso leben.
Ja, ich fürchte es auch.
Deswegen ist es mir nicht so, als ist es mir gar nicht so bewusst gewesen. Entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen mit meiner
überhaupt
Erstaunen.
Ich freue mich ja, dass es dir nicht bewusst geworden ist, weil es eben auch so ist, Achim, also es ist ja ein wenn ich das jetzt selber so analysieren darf, ich darf einfach gar keine anderen Wörter mehr benutzen, es ist ja eigentlich so ein Anti-Liebesroman fast, weil diese Liebe, diese romantische Liebe als was komplett Zerstörerisches und irgendwie auch so Sinnloses und eigentlich auch so für die daran Beteiligten, es bringt die halt wirklich überhaupt nicht weiter. Also sowohl Achim als auch Marion wären mit einem guten Freund, Freundin wesentlich besser bedient gewesen als miteinander. Aber Achim hat gar keinen Kopf dafür frei, während seine, Alter, ich habe echt richtig Probleme, mich an die Namen der Figuren zu erinnern. Barbara ist seine, seine Lebensgefährtin. Während Barbara ja diese Situations- und Moment-Augenblicksfreundschaft mit diesen drei Teenager-Mädchen da irgendwie hat, was ja eigentlich auch, muss ich sagen, der emotionale Höhepunkt des Buches
Total,
ist. Der emotionale
absolut,
Höhepunkt des Buches ist nicht, dass diese Liebe zwischen diesen beiden verknallten Leuten gelingt oder dass, Marion vielleicht die Aussicht auf eine Versöhnung mit ihrer Schwester hat, sondern der Höhepunkt ist, dass Barbara so eine Momentfreundschaft findet.
Ja, doch, das würde ich genauso unterschreiben.
Schön, Alina, dass du das genauso, das freut mich.
Ja.
Darf ich was dazu sagen, was ich, ich rede eh zu viel, aber ich war am Wochenende in der Amerika-Gedenkbibliothek, das erzähle ich nach deinem nächsten Redebeitrag.
Blast from the past.
Ach Mann, ey.
Erzähl mal weiter, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Und da hast du dich an
all die... Ich war eigentlich verabredet und es ging dann nicht und dann habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt bin ich schon so ein bisschen in the area und außerdem will ich vom Südkreuz abfahren und dann war ich, musste ich noch arbeiten und dann bin ich in die AGB am Hallischen Ufer gegangen, war total toll.
Prodomäne.
Digga, ey, das war so voll, ich habe keinen Platz bekommen, ich habe mich da mit meinem Laptop in einen von den Eventräumen gesetzt, wo so ein, da saßen auch so lauter Jugendliche, haben Hausaufgaben gemacht, aber es war auch so ein Hip-Hop-Workshop gerade und es war irgendwie total super. Und danach habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal nach meinen Büchern und bin dann so bin zufällig dran vorbeigelaufen an den Regalen deutsche Literatur nach 1990 und habe aus dem Augenwinkel so lauter bekannte Namen, auch teilweise aus unserem bekannten, weiteren befreundet-bekannten KollegInnenkreis gesehen. Und bin dann, hab dann geguckt, weil ich halt so dachte, ach Mensch, es wäre richtig schön, wenn ich jetzt die Architektin und treue Seelen hier irgendwie,
bestimmt ausgeliehen.
Könnte ja sein. Und dann habe ich sie nicht gesehen und dann habe ich gedacht, okay, von anderen Sachen hier stehen relativ viele mal Exemplare trotzdem irgendwie rum. Dann habe ich mich umgedreht zu Schrr, also von Rä zu Schrr musste ich mich nur umdrehen. Und dann standen auch keine Öder-Bücher da. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht doch ausgeliehen. Da habe ich aber plötzlich so ein bisschen, ich habe schon gedacht, Alter, was machst du hier eigentlich? Geh doch einfach zum Zug und fahr nach Hause und geh ins Bett. Warum pressurst du dich jetzt hier so? Und dann bin ich an den Computer gegangen und habe geguckt, ob meine Bücher überhaupt zum Bestand der zentralen Landesbibliothek Amerika-Gedenkbibliothek gehören. Ja, und dann habe ich gesehen, und genau das Gleiche trifft auf deine Bücher auch zu, dass sie natürlich nicht unter deutsche Literatur ab 1990, sondern unter Unterhaltung stehen.
Ja, wo sie auch hingehören.
Und irgendwie habe ich dann, ich bezeichne tatsächlich auch die Architektin und treue Seelen als Unterhaltungsromane. Ich fürchte aber, dass sie im Gegensatz zu deinen Büchern nicht unterhaltsam genug sind, um wirklich Unterhaltungsliteratur zu sein. Und warum sind sie Unterhaltungsliteratur? Weil immer diese Plotpoints bedient werden müssen. Weil die Freundschaft nicht einfach vor sich hin laufen kann, sondern weil es immer wieder das Zerwürfnis geben muss und weil immer letztendlich alles am Ende dann vielleicht doch ein Schema folgt. Und wenn man versucht, es nicht zu machen, dann sagen die Verlage, weil es halt natürlich in dieses Schema passen muss, oh, die müssen aber doch noch ein bisschen sympathischer und es muss ein bisschen so und es darf am Ende nicht so, verstehst du, was ich meine? Ein bisschen deprimiert mich das doch.
Okay. Ja, mich deprimiert es nicht. Ich verstehe deinen Punkt. Das ist ja auch ein, das ist ja auch was du schon, glaube ich, länger mit dir rumträgst. Aber mich deprimiert es nicht, was meine Arbeit betrifft, ehrlich gesagt. Ich stehe voll auf Plot. Ich stehe auf Plotpoints. Und ich finde es total okay, wenn am Ende Sachen irgendwie gut ausgehen. Oder vergleichsweise gut ausgehen. Ich erfülle einfach gerne Erwartungen.
Ich verstehe es auch und ich glaube, ich bin.
Dabei bist du ja zum Beispiel bei Treue Seelen, hast ja wirklich alles dran gesetzt, die Erwartung, Räther schreibt einen Liebesroman, Hechel, Hechel, nicht zu erfüllen.
Ja, mit dem entsprechenden Erfolg.
Ja, das ist, ich meine, eine Kröte musst du schlucken, fürchte ich. Wenn der feine Herr hier halt Literatur machen möchte.
Nee, ich möchte, ja, ich möchte gar keine Literatur machen. Ich bin vielleicht überhaupt natürlich Gegner davon, dass das auf diese Art und Weise voneinander getrennt wird und dass es selbst in einer glorifizierten Stadtbücherei irgendwie, dass da so, dass diese Art von letztendlich willkürlichen Unterscheidungen getroffen werden, weil also man muss schon auch sagen, da sind dann halt zum Beispiel unter deutsche Literatur nach 1990 sind halt viele AutorInnen, die ich als krachende Unterhaltungsliteratur bezeichnen würde, die aber halt in Verlagen erscheinen, die es irgendwie geschafft haben, dass alles, was sie veröffentlichen, aussieht wie Literatur. Also verstehst du, es ist am Ende doch willkürlich darum, ich bin grundsätzlich gegen diese Unterscheidung. Und ich habe dann aber halt gemerkt, ja, mein Problem ist, und das gebe ich offen zu, nach wie vor so ein bisschen so dieses, ja, immer dieses, okay. immer müssen Leute miteinander kämpfen und immer muss jemand versuchen zu gewinnen und am Ende wird dann aber doch entweder alles gut oder es wird nicht so gut, aber alle haben irgendwie was Gutes daraus gelernt. Und manchmal macht es mich doch ein bisschen wahnsinnig, muss ich sagen.
Glaubst du, dass man im Unterhaltungsroman eine Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau erzählen könnte, wo wirklich zu keinem Zeitpunkt im Raum steht, dass aus den beiden ein Paar werden könnte?
Ja, und man muss es machen. Ich habe darüber nachgedacht. Also ich habe wirklich, ich würde zum Beispiel sagen, sorry, dass ich jetzt wieder mit dem Finger auf mich selbst zeige, aber es ist einfach so, Alina, wenn man mit dem Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen ja vier Finger auf einen zurück.
Nee, ja, und soll man zurückzeigen? Soll man zurückgucken? Was sagt Gazelle? Nein.
Ja. Ich finde zum Beispiel, dass die 7 Adam Danowski-Bände im Grunde genommen die Geschichte der Freundschaft zwischen Adam Danowski und Meta Jorkshardt sind. Und das auch, ich habe jetzt noch mehrfach so, ich hatte am Wochenende auch eine Lesung und man merkt, dass Adam, und das ist ja auch Teil des Problems, er nimmt diese Freundschaft mit Finzi irgendwie for granted, also das ist halt einfach sein Kumpel, aber diese Freundschaft mit Meta hat er sich und hat sie sich, haben sie sich beide zusammen erarbeitet und es tut ihm mehr weh, dass er im 6. Band Meta im Stich lässt und in diese Sache reinzieht als Finzi und es ist wichtiger für ihn, die Versöhnungsszene mit Meta im 7. Band ist wichtiger. Und ich habe darüber nicht nachgedacht, ob das Besondere an dieser Freundschaft ist, dass es eine gegengeschlechtliche Freundschaft ist, aber es stand kein einziges Mal. Hast du jemals gedacht, dass die beiden was haben könnten miteinander?
Nee.
Okay, danke, ey. Nee. Ja, also ich würde es hoffen, aber ich kenne auch tatsächlich, und das war jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, wo ich in mich reingehorcht habe und das, wo ich das emotional so empfinde, kennst du irgendwelche Beispiele, wo das wirklich, also wo das auch nicht so überhöht wird, so nach dem Motto, wie du es aus dieser Fernsehserie erzählt hast, jetzt verhandeln wir mal, was alles daran so schwierig und problematisch ist. Sondern, dass man so eine Freundschaft halt wirklich einfach auch erzählt und würdigt und irgendwie, ja, gut findet.
Nee, fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein, was
ist doch krass, oder?
Was nicht bedeutet, dass es keins gibt, aber,
Naja, es ist ja ein interaktiver Podcast. Können Leute anrufen?
Ja, können gerne Leute Bescheid sagen, wenn sie ein gutes Beispiel. Ich habe gerade überlegt, ob bei Chick, ob das ein Mädchen, das da auftaucht, aber da gibt es ja auch dann so ein kleines bisschen. da läuft ja, glaube ich, auch so ein bisschen was, ne, zwischen dem Protagonisten und der, wie heißt sie denn? Ja, schon zu lange her, dass ich gelesen habe. Isa. Nee, mir fällt kein Beispiel ein.
Ja, oder auch
ich bitte um Beispiele.
Oder auch einfach, ja, tatsächlich, ich finde es auch, mich würde es auch interessieren, also einfach auch die, eine Selbstverständlichkeit, die irgendwie da auch miterzählt wird. Und es hat ja tatsächlich fast sowas, also ich finde im Erzählen und im Schreiben hätte es fast noch was Utopischeres als in der Realität, weil es eben, glaube ich, in der Realität sehr viel häufiger vorkommt und oft sehr viel unproblematischer ist, als es komischerweise in der Unterhaltung oder selbst in der Literatur ist. Das ist doch total komisch.
Ja, ich glaube, man würde am Ende wirklich eine Leserin-Erwartung enttäuschen, wenn es nicht zumindest einmal zur Sprache käme. Oder halt sich wenigstens eine der beiden Figuren kurz darüber. Ich glaube, bei Adam Danowski funktioniert es nicht, weil Adam Danowski so neurotisch ist und dann am Ende auch so fixiert auf seine Frau, dass irgendwie vollkommen klar ist von Anfang an und sie ihm ja auch überhaupt gar keine Signale gibt. Also, dass es irgendwie klar ist, dass da nichts passiert.
Aber ja, stimmt. Und er hat ja auch oft irgendwie so einen anderen Flirt-Interest oder wird.
Ja, aber das sind ja meistens irgendwie. Das sind meistens irgendwie ältere Frauen.
Und er wird von so älteren, dominanten Frauen ja, irgendwie so immer so ein bisschen angegangen.
Genau. Und Meta ist ja auch, glaube ich, noch mal einen ganzen Tacken jünger als er, oder?
Nicht mehr als 10 Jahre oder so.
Okay, ich hätte jetzt ich doch noch mal mehr gedacht.
Aber na, vielleicht 15, ja, kann ja sein.
Ach, was ja nichts heißt, du.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja im Moment sind ja diese... Im Moment sind ja diese Narrative irgendwie total modern.
Ja.
Alena, Freundschaften im Literaturbetrieb.
Ja. Also Eva, die uns diesen Themenvorschlag geschickt hat, hat noch dazu geschrieben in Klammern, ohne die es ja manchmal ganz schön schwer ist. Und das stimmt natürlich, dass total man durchaus Freundschaften braucht. Nicht nur für das eigene, für die eigene mentale Gesundheit, ja, sondern auch, um sich gegenseitig irgendwie Tipps zu geben, sich gegenseitig Blurbs zu geben, sich gegenseitig zu motivieren und so weiter. Ich für mich persönlich habe nochmal sozusagen eine Unterkategorie oder nochmal eine Unterscheidung. Ich glaube, es gibt bei den quasi Betriebsfreundschaften und auch bei den Freundschaften im echten Leben, es gibt eine ganze Menge Leute, denen man, glaube ich, sehr gut von seinen Niederlagen erzählen kann und die immer für einen da wären und sich das anhören und mit einem sozusagen ein bisschen sich im Elend suhlen und so. Ich glaube, da findet man relativ schnell eine ganze Menge. Das ist auch richtig und wichtig, dass man das hat. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute, denen man mit einem guten Gefühl die guten Nachrichten erzählen kann, wo man davon ausgehen kann, dass sie sich wirklich von Herzen für einen freuen. Und das ist dann, glaube ich, für mich persönlich nochmal eine Unterkategorie von Freundschaft. Oder was heißt Unterkategorie? Eine Oberkategorie. Die Königsklasse. Ja. Wer sind die Leute, mit denen ich die guten Nachrichten teile? Und nicht nur die schlechten.
Also man sucht, ja, es ist, Freundschaft ist halt, es können trotzdem genauso gute Freunde, Freundinnen sein. Freundschaft ist ja komplex und ja. Aber du hast. Ich habe daran, ja, ich gebe dir 100% recht und ich glaube, dass es eine der wichtigsten Sachen ist, Menschen zu finden, die sich mit einem freuen können.
Ja.
Ja. Wow.
Amen.
Ja, das ist wirklich eine der ganz großen Sachen, weil sich immer nur alles klein zu machen und sich vielleicht auch dann mal aus falscher Bescheidenheit nicht zu freuen oder auch diese Versuchung ist einfach zu groß und ich fürchte, dass wir auch oft die Tendenz haben, also ich persönlich habe leider die Tendenz, nicht genug zu feiern und nicht genug mich zu freuen und da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, wenn du mich dann anregst, mich und meine weiß ich nicht, wenn ich was fertig gemacht habe oder so, das zu feiern und wirklich auch, ja, ich finde, ja, sorry.
Bist du ergriffen?
Ein bisschen gerührt. Ein bisschen ergriffen, ja.
Es gibt natürlich auch Gefahren dabei, wenn man sozusagen seine Freundschaften auch dazu benutzt, sich Feedback zu holen, weil Freunde nicht immer unbedingt die richtigen Personen sind, um einem ehrliches Feedback zu geben. Ich finde das wahnsinnig schwer. Dass, also ich glaube, wenn man tatsächlich, also wenn man was schreibt und man gibt es nur seinen liebsten Freunden, also den Leuten, die einen wirklich richtig gern haben und mögen, dann kann man das eigentlich nur machen, wenn man quasi, wenn man eigentlich nur angefeuert werden möchte. Ich finde, wenn man ein wirklich ernsthaftes, ehrliches Feedback haben möchte, dann sollte man das jemandem geben, der professionell liest und der ohne freundschaftliche Gefühle zu haben oder Angst zu haben, solche Gefühle zu verletzen, einem ganz ehrlich sagen kann, ob das was taugt oder nicht. Ich glaube, dafür sind Freunde eigentlich die Falschen. Was meinst du?
Ja, im Zweifelsfall hast du recht. Ich.
Also es sei denn, man fordert das richtig ein und es gibt dafür sozusagen Regeln. Also ich glaube, da müsste man es vorher wirklich sehr ernsthaft sagen, was man sich davon erwartet und erhofft und ob man wirklich okay ist mit einem nicht so guten Feedback.
Ich habe das, also ich würde behaupten, dass ich das kann und dass ich es auch schon gemacht habe, wenn ich dazu aufgefordert worden bin. Aber ich habe es zum Beispiel gemacht bei Exposés oder bei so, ja, weiß ich nicht, bei Texten, wo ich auch das Gefühl habe, die sind vielleicht auch noch eine Gestaltungsstufe entfernt, wirklich von der Persönlichkeit und vom Herzen des entsprechenden Freundes oder der entsprechenden Freundin, wenn es schon.
Ja, und man kann noch was machen. Also genau, man kann sozusagen, es ist jetzt nicht so, du liest nicht ein fertiges Manuskript und sagst ihm deinen Freund, du, tut mir leid, das ist scheiße.
Ja, ganz genau. Ja, also selbst wenn man die Parameter genau definiert, glaube ich auch, dass am Ende zu viel Freundschaft mit reinspielt und vielleicht auch man einfach, weil man ehrlich gesagt, ich finde es manchmal schwer, selber abzuschätzen, wie man auf Kritik, wie weh einem Kritik dann doch tut an etwas, was einem selbst sehr wichtig ist oder was man vielleicht nicht besser konnte in dem Moment. Und wenn das Lektorin ist, dann ist das was anderes, weil dann bleibt diese Kränkung und diese Verletzung in einem professionellen Bereich, wo man sie dann irgendwann auch, wo sie dann irgendwann auch abgetragen werden kann. Aber in einer Freundschaft kann sie nicht so richtig abgetragen werden, finde ich. Ja. Ich würde am Ende gerne noch, weil wir ja mal gesagt haben, wir freuen uns, wenn HörerInnen uns darauf hinweisen, dass sie Bücher geschrieben oder Texte geschrieben, veröffentlicht, Arbeiten beendet haben, während sie oder vielleicht sogar indem sie den Podcast gehört haben. Und wir machen dann auch einen Shoutout.
Ja.
Und Jasmin Ritter hat uns ihr Buch Orca-Wale geschickt und ich habe angefangen zu lesen. Das sind Erzählungen und biografische Skizzen. Ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber ich weiß zufällig, vielleicht kommt es ja noch hin, dass am Donnerstag, den 17. Oktober in Dresden die Buchpremiere ist. Und ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes. Und wir haben uns total gefreut, dass Jasmin Ritter uns das Buch Orca-Wale geschickt hat.
Ja, das stimmt. Hat sie uns beiden geschickt. Vielen Dank nochmal und viele liebe Grüße.
Ich freue mich drauf, es zu lesen. Ich liebe Kurzgeschichten.
Wer nicht?
Alena. Nice save, sagt man, glaube ich.
Ich habe noch nicht angefangen zu lesen, ich sage es ganz ehrlich, aber
du bist auch keine Kurzgeschichtenliebhaberin, keine Bekennende.
Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht.
Ach,
das
echt? Überhaupt gar nicht. Da habe ich dich mit Stefan Bartels verwechselt.
Ja, das glaube ich sehr wohl. Wir sehen uns sehr ähnlich. Es gibt einige Gemeinsamkeiten.
Insofern, wer nicht müde wird, mich jeden Tag anzurufen und mir zu sagen, wie sehr er Kurzgeschichten hasst.
Ja, gut, da kann man schon mal ins Schlingern kommen. Wenn man so viele Freunde hat wie du, dann verwechselt man sie ab und an.
Zwei.
Tschüss, du.
Bis nächste Woche, liebe Alena.
Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.